Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Kolpingstunde. Ja, unsere Gesellschaft, die wandelt sich, die Lebensentwürfe werden immer individueller und die christliche Weltanschauung ist auch bei uns in Bayern längst nicht mehr die einzige. Bei Kolping hat man diese Entwicklung schon vor Jahren erkannt und gesagt, wir brauchen ein Upgrade, also ein Nachdenken darüber, wie wir auf diese Entwicklung reagieren, um den Verband auch fit für die Zukunft zu machen. 2016 hat der Zukunftsprozess begonnen und mittlerweile sind wir mittendrin. Bei uns im Erzbistum gab es im April 2018 ein Regionalforum in Ismaning, auf dem Vertreter der Kolpingsfamilien Vorschläge des Bundesverbandes diskutiert haben, was denn überhaupt die wichtigen Zukunftsthemen sind. Wir wollen heute in der Kolpingstunde darüber sprechen, was beim Regionalforum herausgekommen ist, denn das fließt auch mit ein ins bundesweite Zukunftsforum Ende März in Fulda. Also, was ist wirklich wichtig, wenn es um die Zukunft von Kolping, vor allem der Kolpingsfamilien geht? Die Frage gebe ich gleich weiter an meine Gäste, an den Diözesanpräses Christoph Huber und den Diözesanreferenten Massimo Zanona. Ein herzliches Willkommen an Sie beide in der Kolpingstunde. Monsignore Huber, lassen Sie uns erst noch mal kurz zurückschauen. Wieso hat man sich überhaupt bei Kolping für diesen Zukunftsprozess entschieden? Wieso braucht es dieses Upgrade?
Der Anlass war eigentlich die eher allgemeine Erkenntnis. Unser Leitbild ist im Jahr 2000 erstellt worden und viele der, die da auf der Bundesversammlung waren, die haben das selber persönlich nicht mehr live miterlebt. Und jeder weiß, dass Leitbilder davon leben, dass Leute sich damit identifizieren. Und da war diese Erkenntnis zu sagen, wir müssen auch unseren Leuten heute wieder die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen, wofür stehen wir, was sind unsere Überzeugungen, wie richten wir uns aus, damit die Leute daran beteiligt sind und das dann auch so leben können.
Einfach auch, weil sich in den letzten Jahren viel verändert hat.
Auch das, es hat sich gesellschaftlich, es hat sich kirchlich, es hat sich auch wirtschaftlich einiges verändert, wo wir dann die Frage stellen müssen, was ist unser Ort als Kolping heute in der Gesellschaft, im Handwerk, in der Kirche, ganz genau.
Jetzt ist das ein lang angelegter Prozess, weil er ja wirklich auch von unten nach oben sozusagen gehen soll. Also die Mitglieder sollen jetzt wirklich darüber diskutieren und später auch entscheiden, wohin die Fahrt geht in Zukunft bei Kolping. Wie ist so bislang der Eindruck, wie nehmen es die Mitglieder auf? Mehr Skepsis oder mehr Optimismus?
Die Bereitschaft ist schon da, weil die Fragen, die da gestellt werden, die werden auch in der Kolpingsfamilie wahrgenommen. Ob jetzt jede Kolpingsfamilie den gleichen Elan entwickelt, das ist nochmal eine andere Frage.
Herr Zanona, wie war es für Sie? Sie sind noch recht jung in Ihrem Amt als Diözesanreferent und Sie kommen gleich doch in so einen grundlegenden Prozess hinein. Wie empfinden Sie das zurzeit, diese Diskussion um Veränderungen bei Kolping?
Ich finde sie als absolut spannend und auch als notwendig tatsächlich. Ich bin zwar jung hier, komme aber aus der Jugendarbeit und wir Verbände verändern uns immer wieder und müssen uns auch der aktuellen Zeit anpassen, damit wir keine Mitglieder verlieren und auch neue dazugewinnen, selbstverständlich. Deswegen ist das ganze Themenfeld Upgrade, Verbandszukunftsprozess im höchsten Maße als Mitarbeiter interessant, aber auch als überzeugter Verbandler.
Ja, und um welche Themen es jetzt genau geht im Zukunftsprozess, was da alles diskutiert wird, darüber unterhalten wir uns gleich weiter hier in der Kolpingstunde mit meinen Gästen, Diözesanpräses Christoph Huber und Diözesanreferent Massimo Zanona.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.
Wir sprechen heute in der Kolpingstunde über den Zukunftsprozess bei Kolping, also darüber, wie sich Kolping in einer stark veränderten Gesellschaft neu aufstellen kann. Meine Gäste sind Diözesanpräses Christoph Huber und Diözesanreferent Massimo Zanona. Ja, Monsignore Huber, jetzt ist die Ausgangslage im Erzbistum ja gar nicht so schlecht. 10.000 Mitglieder,
ungefähr 97 Kolpingsfamilien, Tendenz sogar leicht steigend. Könnten Sie sich in Oberbayern nicht eigentlich zurücklegen und erstmal so schauen, was die anderen vorschlagen und machen?
Nein, um Gottes Willen. Denn dass die Ausgangslage bei uns nicht so schlecht ist, das liegt ja genau daran, dass sich Kolpings Familien Gedanken machen, was müssen wir heute tun, damit wir dem Geist Adolf Kolpings gerecht werden und was müssen wir heute tun, damit wir bei den Menschen ankommen und denen eine Hilfe sind. Also darauf gründet sich ja der Erfolg. Und insofern machen wir damit. Wir geben natürlich auch mit Stolz ein paar Erfahrungen weiter, die wir bei uns machen, wo wir zu den anderen sagen können, da könnt ihr auch was lernen.
Und ich glaube, was schon natürlich auch deckungsgleich mit anderen Diözesen ist, dass es zum Beispiel Kolpingsfamilien gibt, die florieren sozusagen, aber es gibt auch welche, die sind einfach auch von der Altersstruktur gefährdet. Insofern gibt es da natürlich auch Parallelen.
Ganz genau. Und da eben die Gründe zu erforschen und dann zu sagen, was können wir tun, das ist genau das Ziel dieses Zukunftsprozesses.
Herr Zanona, 2018 im April war es so, dass die Diözesanversammlung gekoppelt wurde eben mit einem Upgrade der Kolpingsfamilien. Die waren aufgerufen, da eben dann zu diskutieren, welche Vorstellungen es gibt bei uns im Erzbistum. Wie verlief dieses Upgrade im April 2018? Wie ist man das damals angegangen?
Das war eins der 20 Regionalfonds in ganz Deutschland. Unseres war das letzte und die waren alle standardisiert aufgebaut, damit man ein bundeseinheitliches Bild bekommen kann. Aber die Antworten, die gegeben wurden, waren natürlich unterschiedlich. Es gab standardmäßig die Begrüßung und dann gab es eine Austauschmöglichkeit Nummer 1 am Vormittag, wo man Feedback geben konnte und auch eine Großdiskussion entstanden ist. In einem zweiten Schritt wurden die Thesen des Bundesverbandes präsentiert, zu denen anhand von Plakaten, in diesem Fall auch wieder 20 Stück, Rückmeldungen schriftlicher Art gegeben werden konnten, um danach wieder Bepunktungen vorzunehmen und ein Ranking zu erstellen, mit welchen Thesen man sich auseinandersetzen möchte.
Was waren das für Thesen, auf die es letzten Endes hinaus lief?
Die These, die am meisten Anklang fand, war jene, ob Kolping sich öffnen muss, kann und will für Mitglieder, die nicht nur des katholischen Glaubens anhängen und ob diese nur Mitglieder sein können oder auch zum Beispiel Führungsverantwortung einnehmen können. Das bewegt am meisten. Weiterhin ist es natürlich auch spannend zu wissen, mit was Kolping in der Zukunft stehen wird, für was Kolping steht und ob unsere vier Handlungsfelder, die bekannten Arbeit mit und für junge Menschen, Engagement in der Arbeitswelt, mit und für die Familien und für die eine Welt, in Zukunft noch ein Thema spielt oder ob es zur Disposition steht oder nicht.
Und da waren die Diskussionen wahrscheinlich kontrovers. Wie ist es abgelaufen? Wie kam man letzten Endes zu Ergebnissen?
Das ist tatsächlich das Spannende. Über die Diskussion dieser Thesen wurde nur schriftlich verfügt. Keine mündliche Diskussion, außer in den Kleingruppen an den Plakaten. Diese Thesen wurden dann nach Köln gegeben und es wurde zum einen ein Bundesranking erstellt und jeder Diözesanverband selber ausgewertet. Und da hat man dann gemerkt, die genannten eben, die Thesen, die sind die wichtigsten hier in München und Freising. Doch die Prioritäten des Bundesverbandes sind leicht andere.
Und Signore Huber, ich möchte noch mal ein bisschen auf die einzelnen Prioritäten eingehen. Also was wir jetzt gesagt haben, was deckungsgleich ist zwischen Bundesverband und Diözesanverband, ist diese Forderung nach Öffnung. Würden Sie das unterstützen? Wie sehen Sie das aus der Praxis?
Ich muss persönlich sagen, ich halte das gar nicht für so ein neues Thema bei Kolping. Denn Kolpinger waren immer schon, sage ich jetzt mal so, nicht die, die immer unmittelbar im Zentrum der katholischen Organisation gestanden sind, sondern bei Kolping haben sich auch immer schon randständige Christen eingefunden. Durch das gesellschaftspolitische Engagement, durch die demokratische Organisationsform, die ja in der Kirche jetzt auch nicht so selbstverständlich ist. Und so, insofern waren wir da immer schon eigentlich relativ liberal und haben da deswegen auch immer schon eine größere Vielfalt gehabt als vielleicht jetzt andere katholische Einrichtungen. Und insofern, glaube ich, passt es bei uns wirklich ganz gut dazu, vor allen Dingen, weil wir ja auch noch diese soziale Komponente haben, zu sagen, wir kümmern uns um Jugendliche und da war es ja Adolf Kolping völlig egal, aus welchem religiösen Hintergrund der gekommen ist, sondern, was geheißen hat, wir nehmen uns deiner an. Und das ist der Nährboden, auf dem dann diese These wächst und wo man heute dann mit einer pluralistischeren Gesellschaft eben sagt, wie gehen wir damit um, wenn jemand aus der Kirche ausgetreten ist? Wie gehen wir damit um, wenn jemand Moslem ist? Wie gehen wir damit um, wenn jemand sagt, ich kann jetzt mit der Kirche nichts anfangen oder mit dem Glauben? Wie kann der bei uns mitmachen? Wie kann der bei uns Verantwortung tragen? Wenn er unsere Inhalte sagt, die Inhalte sind für mich aber deswegen attraktiv. hat auch so ein bisschen was für mich schon, sowas von, wir leben da oder wir versuchen da auch ein bisschen missionarische Kirche zu sein. Also Glauben zu vermitteln, indem wir zeigen, wie wir sind, was wir machen und das jetzt nicht dann mit einem Schild vor uns hertragen und sagen, und nur wenn du jetzt dich taufen lässt oder wenn du einen Kirchensteuerbescheid unterschreibst, darfst du bei uns mitmachen. Also wie geht da heute, sage jetzt mal, Glaubensvermittlung, Überzeugungsvermittlung unter ganz anderen Bedingungen? Das, glaube ich, ist auch etwas, wo Kirche auch noch hinkommt, was sie noch lernen muss.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde.
Was können wir tun, damit Kolping auch noch in einigen Jahrzehnten eine lebendige Gemeinschaft in der Kirche ist? Diese Frage wird deutschlandweit seit gut 2 Jahren diskutiert. Letztes Jahr gab es in Ismaning ein Regionalforum, bei dem die Vertreter der Kolpingsfamilien die Mitgliederöffnung ganz oben auf die Agenda gesetzt haben. Es gibt aber auch vorgegebene Handlungsfelder, die auf ihre Zukunftsfähigkeit hin abgeklopft werden sollen. Mit Diözesanpräses Christoph Huber und Diözesanreferent Massimo Zanona wollen wir jetzt schauen, wie da der Stand der Dinge ist. Monsignore Huber.
Bislang gab es ja vorgegebene Handlungsfelder, also Arbeitswelt, Kolpingjugend, die Familie natürlich. Das soll auch aufgebrochen werden, wird vorgeschlagen. Zumindest ist das möglich, dass auch neue Handlungsfelder entstehen. Wo könnten die liegen?
Jetzt sage ich mal so, das ist auch wieder nicht so ganz revolutionär, denn bei uns war es immer so, dass jede Kolpingsfamilie ihr Handlungsfeld am Ort sich gesucht hat. Das reichte von Theaterspielen über Spielmannszug, also Musik oder geselliges Zusammensein oder soziale Taten, Engagement in der Pfarrgemeinde und so. Also das hat jede Kolpingsfamilie eigentlich immer schon gemacht. Dieses, die Zeichen der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist. Zu fragen, was ist heute dran, was ist heute nötig, was haben wir für Ressourcen, was haben wir für Charismen und so dann einen Tätigkeitsbereich zu finden.
Auf der einen Seite wird vorgeschlagen, dass man sich weiter öffnet, auf der anderen Seite wieder, dass das Profil irgendwie klarer wird. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ja, also das ist richtig, denn das Problem hatten wir auch immer wieder in der Vergangenheit, dass die Leute dann gesagt haben, ihr seid ja ein Kegelclub oder ihr seid, was weiß ich, was für ein Verein. Es muss in allem, was wir tun, deutlich werden, warum wir es tun. Die Motivation ist die, dass wir uns öffnen für den anderen aus unserer inneren Einstellung heraus. Das ist das, was uns Adolf Kolping vorgelebt und vorgegeben hat. Und das muss in allem deutlich werden. Sonst, haben Sie vollkommen recht, wird es schwierig.
Wenn wir über die Veränderungen, über die Zukunft sprechen, sprechen wir dann eigentlich jetzt nur über die Ehrenamtlichen in den Kolpingsfamilien, in der Kolping-Jugend oder auch in diesem ja auch großen Bereich, an denen Hauptamtliche arbeiten, in der Bildungsagentur, in den Ausbildungshotels und so weiter. Sind die in Anführungsstrichen professionellen Bereiche da auch betroffen?
Ja, auch da werden Veranstaltungen dazu gemacht. Wir versuchen auch, diese Einrichtungen da mit hereinzunehmen, weil es dort genauso diese Erfahrung ist, dass dort auch die Leute nur dann richtig und gut arbeiten, wenn sie von diesem Geist etwas atmen und beseelt sind. Und das ist auch etwas, was wir als Vorteil unseren Leuten mitgeben können, zu sagen, ihr seid da an etwas Großem beteiligt. Aber es geht sogar noch ein bisschen weiter. Es geht bis hinauf zum Bundesverband, zu sagen, wie engagieren wir uns denn jetzt in der Politik zum Beispiel oder im Handwerk. Wir sind Mitglieder in der Handwerkskammer und so weiter. Ja, das haben wir vielfältige Verflechtungen. Und da ist auch eben die Frage, machen wir das in Zukunft noch? Sind wir da der Akteur der katholischen Kirche oder sind wir es nicht? Wer macht es, wenn es wir nicht machen? Solche Fragen müssen auch gestellt werden.
Herr Zanon, jetzt haben Sie erzählt, Sie kommen auch aus der Jugendverbandsarbeit ursprünglich. Und jetzt hat der Monsignor Huber ja gesagt, vieles, was jetzt diskutiert wird, ist gar nicht mal so neu. Was würden Sie sagen, so als jemand, der aus der Jugendarbeit kommt, geht es den jungen Leuten nicht viel zu langsam? Ich meine, das sind ja auch ellenlange Prozesse. Wird da die Kolping-Jugend nicht unruhig oder die Jüngeren bei Kolping zumindest?
Ich glaube, dass jede jüngere Generation ihre Zeit braucht, um Strukturen zu ändern beziehungsweise um über neue Inhalte zu sprechen. Denn jede neue Generation hat auch neue Inhalte. Deswegen 2000 war das letzte Leitbild. Die damaligen wurden mit einbezogen. Heute, im Jahr 2019 und mit Abschluss 2022, wird die jetzige Jugendgeneration mit einbezogen, mit den jetzigen Fragen, die vielleicht die nächsten 10 bis 15 Jahre noch aktuell sind. Ich glaube deswegen, dass es ein richtiger Schritt ist und es permanent diese Reflexion über Inhalte auch braucht.
Monsignor Ruber, Sie haben gesagt, es war schon immer wichtig, bei Kolping über die Zeichen der Zeit nachzudenken. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, Kolping ist ein Verband mit einer langen, großen Tradition. Gibt es denn für Sie aus dieser Tradition heraus etwas, wo Sie sagen, nee, also das ist nicht diskutierbar, das ist nicht verhandelbar, das geht nicht?
Also die Zuwendung zu jungen Menschen, das, glaube ich, ist etwas, das können und das dürfen wir auf keinen Fall aufgeben. Da würden wir unseren Gesellenvater verraten. Wie diese Zuwendung dann ausschaut, das ist dann nochmal die Frage. Und ich glaube auch so dieses eben zu sagen, wir versuchen unseren sozialen Ort besser zu machen. Das muss unsere Handlungsweise sein. Das würde ich auch für nicht verhandelbar halten. Die Gefahr war immer, dass sich Gruppierungen abkapseln, dass die zu Selbstzweck werden, dass die zum Freundeskreis werden. Und das war in der Regel auch immer der Tod von solchen Gruppierungen. Und deswegen immer so dieses, die Hinwendung zu den anderen und dann konkret auch zu den jungen Leuten in der Arbeitswelt. Das, glaube ich, gehört und muss auch weiterhin dazugehören.
Und wenn jetzt doch mehr Menschen kommen, die nicht mehr so kirchenaffin sind, vielleicht gar nichts mit der Kirche zu tun haben, was wird denn aus Diözesanwallfahrten, aus dem feierlichen Einzug mit den Bannern beim Gottesdienst, was wird denn daraus? Das werden sich sicherlich die älteren Mitglieder ja auch fragen.
Ja, gerade mit diesen äußeren Zeichen muss man dann sehr sensibel umgehen, weil die natürlich schon auch Identifikation stiften. Das ist richtig. Da mache ich mir jetzt eigentlich keine so großen Sorgen und auch nicht um so Sachen wie Diözesanwallfahrt oder sowas. Das ist dann die Frage, wie gestalten wir sowas, dass das auch für einen, der jetzt nicht so kirchenaffin ist, so ist, dass er sagt, Mensch, da kommt was rüber. Also das ist unsere Zielsetzung und muss auch in Zukunft unsere Zielsetzung sein. Denn wenn das nicht ist, dann hört sich's von selber auf. Dann brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr drüber zu machen.
Also der Zukunftsprozess ist sicher keine einfache Sache. Wie es jetzt weitergeht nach dem Regionalforum in Ismaning, darüber sprechen wir gleich nach den Kolping-Nachrichten.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde, Nachrichten.
Im Studio Simon Vornberger. Das Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising und das Kolping-Bildungswerk München und Oberbayern trauern um Hans Schönauer. Er hatte sich viele Jahre seines Lebens für die Sache Kolpings engagiert. Als Lehrer an der Adolf-Kolping-Berufsschule hatte der Mechanikermeister sein Wissen an die Jugend weitergegeben. Für Kolping war er außerdem über 20 Jahre Mitglied der Handwerkskammer München und Oberbayern. Zuletzt war Schönauer als Bürgermeister der Gemeinde Irschenberg ein Freund der dortigen Kolpingsfamilie und ein Unterstützer der Straßenkinderschule San Anian in Ecuador. Am 31. Januar verstarb er mit 67 Jahren an einem Herzleiden. Genau 1150 alte Handys hat die Kolpingsfamilie Olching in nur 3 Monaten gesammelt und jetzt an Missio München übergeben. Das dürfte zu den bisherigen Rekordergebnissen der aktuellen Aktion zählen, heißt es von Missio München. Die Handys werden jetzt verwertet, noch betriebsfähige Geräte werden repariert und weiterverkauft. Aus den übrigen werden die Rohstoffe recycelt und wiederverwertet. Missio und das Kolpingwerk teilen sich den Erlös. Das Kolpingwerk Deutschland verwendet seinen Anteil für die Bewusstseinsbildung zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Sowohl in Olching als auch bei vielen anderen Kolpingsfamilien können noch Handys abgegeben werden. Die Kolping-Jugend im Diözesanverband München und Freising ist ab sofort auf Instagram zu finden. Auf der Social-Media-Plattform berichtet die Kolping-Jugend in vielen Bildern von aktuellen Ereignissen rund um den Diözesanverband. Die zuständige Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit hatte beschlossen, den Instagram-Account zu erstellen, um auch die Jugendlichen zu erreichen, die auf Facebook kaum noch unterwegs sind. Wer auf der Plattform angemeldet ist, findet das Profil unter kolpingjugend.dv/muf. Vertrauen, Respekt, Wertschätzung, Leistungsbereitschaft und Freude. Das sollen die Werte sein, die beim Kolping-Bildungswerk ein gutes Klima der Gemeinschaft herstellen und den Arbeitsalltag lebenswert machen. Dementsprechend wurden diese Begriffe bei der Jahresversammlung des Kolping-Bildungswerkes und seiner Tochtergesellschaften präsentiert. Dieser Wertekanon wurde durch den Leitungskreis des Bildungswerkes erarbeitet. Anschließend wurden alle Mitarbeiter befragt, wie sie zu diesen Werten stehen. Das Ergebnis der Umfrage soll jetzt ausgewertet werden. Und alle Nachrichten gibt's immer auch zum Nachlesen auf münchner-kirchenradio.de.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Unser Thema heute ist der Zukunftsprozess bei Kolping und der geht Ende März in eine neue Runde beim bundesweiten Zukunftsforum in Fulda. Diözesan Präses Christoph Huber und Diözesanreferent Massimo Zanona sind meine Gäste in der Kolpingstunde und mit ihnen wollen wir jetzt noch schauen, wie es in Fulda weitergeht, wie da die Erwartungen sind. Herr Zanona, die Diskussionsergebnisse des Regionalforums in Ismaning, werden die in Fulda irgendeine Rolle spielen?
Die Ergebnisse wurden nach Köln weitergeleitet. Köln hat diese ausgewertet und derzeit fehlen uns tatsächlich die Informationen, was auf diesem Bundesforum komplett geschehen wird. Wir hoffen natürlich, dass all diese Überlegungen und dieses bundesweite Ranking dort eine große Rolle spielen werden und man den Austausch hat. Was konkret passiert ist bis jetzt, wir haben eine Auswertung bekommen, die ist 186 Seiten lang, nicht sehr handhabbar für die Kolpingsfamilien vor Ort. Und darin sind jede einzelne Kommentare aus allen Regionalforen zusammengefasst worden und das Ranking wird nochmal erklärt darin. Der genaue weitere Punkt nach Fulda ist derzeit noch offen.
Also das heißt, wer mitfährt nach Fulda, sollte dieses Papier aber gelesen haben, oder?
Nein, definitiv nicht. Denn das wäre tatsächlich eine Zumutung. Man sollte vielleicht wissen, über welche Thesen wir sprechen, welche die 20 Thesen sind. Die gab es in Ismaning, die kann man sich auch auf unserer Homepage des Diözesanverbandes und vom Kolpingwerk Deutschland nochmal herunterladen.
Und einige haben wir auch angesprochen.
Genau. Damit sollte man ein bisschen sich auseinandergesetzt haben, aber es ist keine Voraussetzung, sondern wenn ich überzeugter Verbandler bin und für Kolping stehe und die Zukunft gestalten möchte, kann ich auch so nach Fulda mitfahren.
Und in Fulda wird es wahrscheinlich auch wieder in Workshops weitergehen.
Genau, der Plan ist, dass wir in Fulda erst einen kurzen Impulsvortrag bekommen am Vormittag, der auch über die Digitalisierung 4.1 spricht, also die heutige Zeit und die Medien und wie Verbände sich da einklinken, um danach über die großen Prioritäten des Kolpingwerks zu sprechen. Und dort wird es dann auch thematisch und auch methodisch vorangehen.
Jetzt bieten Sie ja eine Busfahrt auch an nach Fulda. Wer kann jetzt eigentlich mitfahren?
Jeder und jede im Kolpingwerk Diözesan von München und Freising kann da mitfahren, denn wir bieten als Diözesanverband diese Fahrt an. Als Veranstalter der Fahrt sind wir da eingetragen, beziehungsweise das Bundesforum wird vom Kolpingwerk Deutschland aufgeführt. Es dürfen natürlich auch Freundinnen und Freunde des Kolpingwerks mitfahren, aber primär richtet sich es jetzt erstmal an unsere Mitglieder und dass die Meinung des Diözesanverbandes München und Freising in Fulda auch gehört wird.
Das heißt, es sind jetzt keine Delegierten bestimmt, das könnte ein Riesenevent werden eigentlich.
Das ist richtig. Wenn sich jeder und jede anmelden würde, wäre es ein Riesenevent. Wir haben kein Delegationsprinzip wie bei der Bundesversammlung. Es ist offen für alle Mitglieder und es sind auch alle herzlich eingeladen. In unserem Namen als auch im Namen Kölns.
Aber jetzt bei der Fahrt sind die Plätze begrenzt.
Das ist strukturell bedingt richtig. Wir bieten eine Busfahrt an und haben natürlich die Übernachtungsmöglichkeiten vorgesorgt. Derzeit sind wir bei 50 Plätzen. Wenn der Bedarf größer wäre, könnte man eventuell noch über eine Erweiterung sprechen. Jedoch ist der Anmeldeschluss am 24.02., also heute.
Was passiert mit den Ergebnissen, die es dann Ende März in Fulda gibt? Wie geht es dann weiter? Gibt es da schon einen Plan?
Es gibt einen groben Plan. Die Ergebnisse werden auch wieder zusammengefasst und dann sind 3 Jahre. 3 Jahre Zeit, in denen die Kolpingsfamilien, die Bezirke und die Diözesanverbände nochmal eingebunden werden sollen. Das Ziel ist, im Jahre 2022 auf der Bundesversammlung ein neues Leitbild zu beschließen oder gar den Beschluss zu fällen, dass das alte Leitbild noch aktuell ist. Aber in diesen Jahren sollen die Erkenntnisse aus den Regionalforen, aus dem Bundesforum eingearbeitet werden, diskutiert werden und aktiv gestaltet werden von allen Kolping-Mitgliedern.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde, Veranstaltungstipps.
Mit Simon Vornberger. Die Nachkommen sind gut versorgt und es gibt keinen Streit ums Erbe. Das wünscht sich wohl jeder. Aber wie genau man das hinbekommt, erklärt der Rechtsanwalt Walter Hüleck bei einem Vortrag im Kolpinghaus Zentral in München. Der Vortrag informiert auf verständliche und praxisnahe Weise über die Fallstricke des Erbrechts und zeigt Lösungen. Der kostenfreie Vortrag findet am 18. März statt. Anmeldeschluss ist der 8. März. Ein Tag Auszeit für Leib und Seele. Das soll der Oasentag für Frauen bieten. Am Samstag, den 30. März, wird es ein Programm aus meditativem Tanzen, Achtsamkeitsübungen und Massagen geben. Der Tag soll so zu einem ganzheitlichen Wohlfühlerlebnis werden. Der Oasentag für Frauen, den der Kolping-Diözesanverband veranstaltet, findet in Bernried am Starnberger See statt. Die Teilnahme kostet 55 Euro. Die Kolping-Jugend lädt ein zur Diözesankonferenz 2019. Die DIKO findet am letzten Aprilwochenende im Jugendhaus St. Anna in Thalhausen statt. Alle Stimmberechtigten erhalten fristgemäß ihre Einladungen und nach Anmeldung ihre Konferenzunterlagen. Es wird diskutiert, beraten und gefeiert. Im Schulungsteil werden die Teilnehmer zum Thema Europa fortgebildet und bekommen Tipps und Tricks genannt, die in der jeweiligen Kolping-Jugend vor Ort gut umgesetzt werden können. Die Teilnahme mit 2 Übernachtungen kostet 30 Euro. Anmeldeschluss ist der 8. April. Zum Ende der Faschingszeit feiern viele Kolpingsfamilien am Rosenmontag typische Bräuche aus dem Werdenfelser Land. So finden sowohl in den Kolpingsheimen in Murnau und auch in Mittenwald sogenannte Gungel statt. Im Gegensatz zu großen Faschingsbällen feiert man dabei eher einfach und traditionell. Viele verkleiden sich beim Gungel mit typischen Holzmasken. Maschkera. Im Pfarrsaal in Partenkirchen wird ebenfalls am Rosenmontag ein sogenanntes Stoßbuddeln veranstaltet. Der sportliche Wettkampf ist eine Mischung aus Billard und Kegeln. Mit einem Köhlstab wird dabei eine Kugel auf Kegel aus Eschenholz gestoßen. Auch hier werden die Teilnehmer sich verkleiden.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Wir haben heute in der Kolpingstunde über den Zukunftsprozess bei Kolping gesprochen. Mit meinen Gästen Diözesanpräses Christoph Huber und Diözesanreferent Massimo Zanona.
Ja, Herr Zanona, also 2022 wahrscheinlich gibt es dann die ersten Ergebnisse, was sich bei Kolping alles verändern könnte in Zukunft. Was ist denn Ihr persönlicher Veränderungswunsch? Was würden Sie sich an erster Stelle wünschen?
Was ich mir wünsche, ist resultiert aus meinem Verständnis, dass Verband auch immer mit Tradition zu tun hat. Aber Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Das heißt, wir müssen uns erneuern, stetig, ohne das Gute zu verlieren. Aber ich wünsche mir tatsächlich von den Mitgliedern, von den Mitarbeitern und von allen, die in einer Führungsverantwortung sind, die Offenheit auch, sich auf neue gesellschaftliche Veränderungen einzulassen und sich nicht zu versperren. Das wäre mein größter Wunsch für den gesamten Verband. Denn nur so glaube ich, dass wir zukunftsfähig und auch am Menschen näher sein können.
Monsignore Huber, was ist Ihr Veränderungswunsch? Ich vermute mal, dass der christliche Rahmen bestehen bleibt, oder?
Ich weiß gar nicht, ob ich einen Veränderungswunsch habe, der so äußerlich, sage ich jetzt mal, zu beschreiben ist, sondern mein Wunsch ist der, dass sich Leute wieder innerlich mit dem auseinandersetzen, warum tun wir das, warum bin ich da dabei, und aus diesem Warum eine neue Begeisterung finden und dass die auch bei den Einzelnen dann wieder neu spürbar wird und man dann sagen kann, so und bei dem Leitbild, da war ich jetzt dabei und da setze ich mich ein. Das wäre so mein Wunsch, dass die, sage jetzt mal, diese innere Begeisterung, dass die wieder neu lebendig wird.
Ja. Und was hätte sich Adolf Kolping gewünscht? Kann man das sagen?
Ich glaube, Adolf Kolping hätte sich auch gewünscht zu sagen, schaut euch die Gegenwart an und dann überlegt, was ihr tun könnt und dann langt's hin und macht's.
Dann hoffen wir, dass es gelingt. Jetzt auch erstmal in den nächsten Schritt in Fulda, Ende März. Monsignore Huber, Herr Zanona, herzlichen Dank, dass Sie uns heute in der Kolping-Stunde so ein bisschen die Perspektive gegeben haben, wie die Zukunft von Kolping aussehen könnte in den nächsten Jahren. Herzlichen Dank.
Wenn Sie möchten, dann können Sie diese Sendung rund um die Uhr abrufen in unserem Podcast-Angebot auf münchner-kirchenradio.de. Die nächste Kolping-Stunde kommt dann am 31. März. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Paul Hasel.